SRF 2 Kultur.
Die Ingenieure, einst waren sie Helden, die selbstbewusst elegante Brücken, imposante Fabrikanlagen und die Infrastruktur für den Verkehr bauten. Heute stehen sie im Schatten der neuen Helden und das sind heutzutage die Architekten. In Reflexe auf SRF 2 Kultur tritt darum einer aus dem Schatten heraus, Tivadar Puskasch. Er ist Ingenieur in Basel und einer, der mit renommierten Architekturbüros wie Herzog und Dömeron oder Christ und Gantenbein zusammenarbeitet. Am Mikrofon ist Karin Salm. Schon Tivadar Puskaschs Vater war Ingenieur und der kleine Tibi, so nennen ihn seine Freunde, lernte auf den Baustellen früh, dass der Ingenieur versucht, Prinzipien von der Natur abzuleiten, dass der Ingenieur zwar rechnet, aber trotzdem einen erstaunlich großen Spielraum hat.
Im Ingenieurwesen ist 1 und 1 nicht genau 2, sondern 1 und 1 ist zwischen 1,8 und 2,2.
Mit seinem Ingenieurbüro Schnetzer Puskasch ist Tivadar Puskasch groß im Geschäft. Die Monte-Rosa-Hütte in den Walliser Alpen, der Messeturm in Basel, das neue Ricola-Kräuterzentrum in Laufen, das sind nur drei markante Bauwerke, für die das Büro Schnetzer Puskasch das Tragwerk-Konzept entwickelt hat. Und damit natürlich eng mit den jeweiligen Architekturbüros Beard und De Plazes, Morger und Degelow und Herzog und Dömeron zusammengearbeitet hat. Aktuell ist Puskasch als Ingenieur unter anderem mit der Elbphilharmonie in Hamburg beschäftigt. Tivadar Puskasch, der nach seiner Tiefbauzeichnerlehre an der HTL in Burgdorf und später an der ETH in Zürich studiert hat, sagt:
Der Ingenieur, der muss nicht nur auf die Kommastellen rechnen können, aber er muss auch den Kontext sehen. Er muss auch eine, sagen wir jetzt mal, emotionale Intelligenz entwickeln.
Dies und einiges mehr wird Tivadar Puskasch in unserem Gespräch in Reflexe noch ausführen. Wie gesagt, die Emotionalität und der kreative Umgang mit der mathematischen Unschärfe, beide Qualitäten gehören zur Ingenieurskunst. Ein guter Ingenieur ist also weit mehr als der Taschenrechner des Architekten. Ein Beispiel dafür ist Tivadar Puskasch mit seinem Büro Schnetzer Puskasch, das eine lange Tradition hat. Es geht zurück auf das Büro von Heinz Hosdorf, Gründungsjahr 1953. Und Heinz Hosdorf, dieser Ingenieur, war bekannt für seine Freude an ausdrucksvollen Formen. Sein virtuoser Umgang mit Statik und Funktion scheint ein Spiel gewesen zu sein. Deutlich wird das unter anderem am Theater Basel, wo er für den Architekten Rolf Gutmann eine enorme Betondecke konstruiert hat, die wie ein großes Tuch an Pfeilern zu hängen scheint. An den Enden ist die Decke aufgeschlitzt, so dass natürliches Licht ins Theaterfoyer fällt. Vor 40 Jahren wurde das Theater Basel eingeweiht und noch heute wirkt es kühn, aber nicht mächtig, das sagt Tivadar Puskasch im Gespräch im Theaterfoyer.
So mächtig ist das Dach nicht. Das Dach ist ein filigranes Tuch. Man sieht natürlich schon, es ist eine Spannweite von 60 Metern und es ist gespannt vom Bühnenturm bis zum Eingang, bis zu den Widerlagerwänden des Eingangs. Ähnlich wie man ein Tuch über einen Stuhl spannen würde und dann an den Enden zurückhält, damit es nicht reinfällt. Eine vorgespannte Dachschale, damals 1975 gebaut und entworfen vom Ingenieur Heinz Hosdorf und dem Architekten Rolf Gutmann. Ein gemeinsames Werk der beiden.
Und wenn Sie das jetzt angucken, so in unserem Computerzeitalter, schwingt eine gewisse Form der Bewunderung, des Erstaunens mit oder ist das jetzt für Sie schon Business as usual?
Nein. Schalenbauten, das ist ein Schalenbau, weil es eine gekrümmte Fläche ist, die sind immer etwas Spezielles. Also wir denken an die Schalen von Heinz Isler, wir sehen das zum Beispiel an einer Autobahnraststätte in Deitingen oder wir denken an Bauten ja, von Eladio Dieste, Candela, vielleicht noch sogar Gaudi, die Bogenformen, die Kirchen. die haben immer irgendeine stille Bewunderung in sich. Die tragen eine Spannung. Man spürt richtig, ja, wie das Gebäude trägt, also dieses Dach. Man merkt, da ist eine Spannung drauf, ein Zug. Und das ist immer wieder eine Herausforderung für einen Ingenieur, ein Schalenbau. Leider werden die heute nicht mehr so viel gemacht. Die Schalenbauten kamen eigentlich aus dem, dass man sehr viel Material sparen wollte und heute die Materialkosten einfach nicht mehr so hoch sind. Die sind tiefer und da rückt man eher in Formen, ja, ebene Formen, ebene Strukturen ab. Wobei dann in den neueren Tendenzen die Architekturen natürlich auch wieder aufgelöst oder geshaped werden oder geschnitten oder gestapelt und sich dann neue Formen kreieren aus diesen Möglichkeiten der Modellbildung.
Jetzt haben Sie vorhin eben so ein paar Namen, Gaudi erwähnt, auch Isler, Ingenieure, Architekten, Architekten, Ingenieure, müsste man vielleicht auch sagen. Sie haben ganz am Anfang auch erwähnt, eben so ein gespanntes Tuch, das an den Stuhlbeinen sozusagen angemacht ist und so in die Tiefe elegant gleiten kann. Hat jetzt Heinz Hostorf das tatsächlich so ausprobiert, quasi so bildlich, wie Sie das geschildert haben?
Ja, einige von uns mögen sich zurückerinnern, also 1975, ich bin in das Technikum 1979 und da habe ich einen Taschenrechner gehabt, also die Computer waren noch nicht so weit entwickelt und da hat man Modelle gebaut, also man hat physische Modelle gebaut, in diesem Fall des Stadttheaters ein Acrylharzmodell. Das hat man geeicht im Maßstab und dann die Dehnungen gemessen, die Verformungen gemessen und so auf die Spannungen zurückgeschlossen und auf die Realität, wie sie sich dann einstellen wird. Und diese Modellmessungen waren wichtig neben Handrechnungen und einfacheren Computerrechnungen, um das gegenseitig zu eichen zu der Zeit.
Also das heißt, damals war das Ingenieurarbeiten auch spannender als heute, weil immer so eine gewisse Form des Risikos drin war oder vielleicht noch mehr Risiko als heute?
Es war schon spannend, weil man nicht genau alles so abschätzen konnte. Heute die Computer, die geben Resultate auf die vierte Kommastelle und man ist dann manchmal geneigt, dem Computer zu glauben, aber der Computer ist nur so gut, wie das Modell, das gebildet wird, also der den Computer füttert oder das Modell eingibt und die Ideen eingibt, der die Materialien eingibt, der die Auflagerkonditionen eingibt, der die Belastungen eingibt, das spielt eine große Rolle. Der Computer gibt schon ein Resultat, aber ob denn das genau stimmt mit der Realität, da ist man da auch nicht so genau sicher. Also da gibt es auch Varianzen vom Material, dann gibt es Varianzen von der Modelleingabe, wie ist das ganz genau? Also im Ingenieurwesen, wenn ich es mal so mathematisch ausdrücken würde, ist 1 und 1 nicht genau 2, sondern 1 und 1 ist zwischen 1,8 und 2,2. Und man sollte sich dann vielleicht über 2 bewegen, weil sonst wird es heikel.
Wissen Sie, wie sicher Heinz Hostorf war nach all diesen x Modellen, die er jetzt fürs Theater Basel gemacht hat, ob das dann wirklich hält und so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat?
Ja, gut. Er hatte ja noch Mitarbeiter, das war René Gio und Kilian Weiss, die sich da mit diesem Projekt jahrelang beschäftigt haben. Und zusammen im Team haben sie dann schon eine Sicherheit gekriegt, die ihnen ermöglicht hat, das zu bauen. Und wie man sieht, in Realität haben sie dann auch recht gekriegt. Also wir haben jetzt 40 Jahre später ein Gebäude, wo keine nennenswerten Schäden aufweist. Also sie haben das gut analysiert, das Modell, und auch gut umgesetzt, oder? Also das war für die damalige Zeit ja schon ein sehr, sehr anspruchsvoller Bau, wie es heute wenige Vergleichbare gibt, jetzt gerade so auf den ersten Anblick hin, nicht?
Also wenn Sie jetzt vergleichen mit 1975, also vor 40 Jahren.
War das ein revolutionärer Bau, also vom architektonischen Ausdruck einer Seite und vom strukturellen System sicher auch. Also von der Hängeschale, die vorgespannte Hängeschale, das hat dann für Furore gesorgt zu dieser Zeit.
Würden Sie sagen, war der Ingenieur Heinz Hostorf, war das ein Star?
Ja, in der Branche war er ein Star. Der war einer. Er war ein leidenschaftlicher Ingenieur. Es war seine Berufung. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, mit einer Leidenschaft, ein Ingenieur zu sein. Und eine Biografie, die sehr lesenswert ist. Gegen Ende seines Lebens hat er das geschrieben und zurückgeschaut. Und sehr mit viel Emotionen und einer großen Tatkraft eigentlich ja, seine Werke gemacht, alle seine Werke. Ob das kleinere Bauten sind wie ein Einfamilienhaus im Elsass bis zu dieser Schale da vom Stadttheater, war es immer eine hohe Identifikation mit der Arbeit.
Sie sagen, dieses Engagement, dass er in der Szene, in der Ingenieurszene sozusagen ein Star war, dieser Heinz Hostdorf. Wenn ich jetzt die Homepage angucke vom Theater Basel, da wird erwähnt, dass der Rolf Gutmann der Architekt war und Hostdorf wird nicht erwähnt. Macht das Sie jetzt sozusagen selber auch als Ingenieur ein bisschen traurig oder sind Sie sich das gewöhnt, dass die Ingenieure nicht genannt werden?
Ja, ein wenig traurig stimmt uns das schon, weil das war eine Planungszeit, was ich erinnere mich nicht genau, wenn ich nachschauen würde, sind das vielleicht 8 Jahre oder so, eine Planungszeit, und haben mit einer Leidenschaft an dem Werk gearbeitet und bei einem Bauwerk, wo der Ingenieur einen wesentlichen Teil mitgeplant hat, wo er mitkreiert hat, er hat es ja nicht nur gerechnet, er ist nicht sprichwörtlich der Taschenrechner gewesen, sondern der Herr Gutmann, und ich kenne ihn noch persönlich, Rolf Gutmann, ich habe damals noch, also in der späteren Zeit, mit ihm einige Bauten geplant. Die haben das in sehr enger Zusammenarbeit gemacht. Er würde sich auch nicht freuen, wenn dem so wäre. Also das wäre etwas, wo das Stadttheater mit ruhigem Gewissen nachtragen könnte, den Ingenieur Heinz Hostdorf zu erwähnen. Und es würde auch dem Image des Ingenieurs gut tun, dass in wichtigen Bauten, wo sie einen Beitrag geleistet haben, sie auch erwähnt werden.
Aber da geht es ja Ihnen, Tivadar Puskas, ganz ähnlich. Also wenn man die Monte Rosa Hütte sich anguckt, den ganzen Medienrummel, als die eingeweiht wurde, da ist mir Ihr Name eigentlich nie aufgefallen, sondern da war der Name der ETH, der Studierenden, und der Name der Architekten Beard und De Plazes. Oder an der Elbphilharmonie in Hamburg sind Sie beteiligt. Da kennt man ja auch nur die Namen der Architekten Herzog und Dömeron, und Ihr Name taucht nicht auf.
Vielleicht sind das Zeitzeichen, Zeichen der Vermarktung auch, dass sich natürlich ein Gebäude über einen Namen, der hauptsächlich beteiligt war, also ich sage jetzt, dass Professor De Plazes, der hat uns an die ETH berufen, die Studenten zu begleiten, um einen Entwurf zu kreieren, und wir haben aus unserer Sicht der Ingenieure, aus einer Sicht der Logik, aus unserer Erfahrung des Bauens, die jungen Studenten zu unterstützen. Da sind wir halt in der Rolle eher etwas, wie soll ich sagen, Backstage gegenüber dem Star. Und manchmal ist uns auch wohl so, und manchmal wären wir auch froh, wenn wir genannt würden in der Szene, unter den Architekten und einschlägigen Bauherren sind wir als Ingenieure natürlich schon bekannt, aber in einem breiteren Publikum nicht. Und das müssen wir uns vielleicht auch selber an der Nase nehmen, dass wir zu wenig publizieren und die Medien eher sich auf einen Namen fokussieren als auf 2, 3.
Jetzt haben Sie das Beispiel erwähnt von Gutmann Hostdorf hier, eben dass da ja vermutlich so ein sehr intensiver Dialog da gewesen sein muss, dass also auch die Form des Gebäudes wesentlich auch damit zusammenhängt, was jetzt Hostdorf gerechnet oder sich ausgedacht oder auch an Modellen experimentiert hat. Ist diese Wechselwirkung nach wie vor so ablesbar? Was ist jetzt bei der Elbphilharmonie zum Beispiel eben die Handschrift der Architekten, die Idee der Architekten, Herzog und Dömeron? Und was ist Ihr Anteil bei diesem Gebäude?
Ja, ich glaube, wenn man genauer hinschaut, sieht man das schon. Vielleicht beim Stadttheater jetzt in Basel ist die Struktur manchmal direkter ablesbar, weil sie sichtbar ist. Heute sind die Gebäude, eine Elbphilharmonie ist haustechnisch viel, viel komplexer. Also neben der Akustik, gibt es Lüftung, gibt es Sanitär. Und das ist ja nicht nur die Philharmonie, sie heißt Elbphilharmonie, aber es hat noch ein Hotel dabei, es hat noch Wohnungen, es hat ein Parking darunter, dann hat es noch Wellnesszonen, dann hat es eine kleine Bühne und das muss alles gleichzeitig in einem Gebäude geleistet werden und das ist hochgradig interdisziplinär. Und da ist unser Anteil vielleicht in der heutigen Zeit nicht mehr der gleiche wie damals, wo weniger Technik drin war, wo weniger Protagonisten am Tisch gesessen sind wie heute, wo das große Planungsprozesse sind, die dann noch je nachdem politisiert werden und das Bauen nicht unbedingt immer vereinfachen.
Das sagt der Ingenieur Tivadar Puskas im Gespräch im Theater Basel mit Blick auf das eindrückliche Dach, hier in Reflexe auf SRF 2 Kultur. Die Zeiten, in denen eine einzige Person maßgeblich für den Raum und die Konstruktion zuständig ist, diese Zeiten sind längst vorbei. Ein Heinz Hosdorf oder ein Heinz Isler konnten pionierhaft und kühn gestalten. In den 50er und 60er Jahren reichten noch Deckenstärken von 16 cm. Heute muss so viel Gebäudetechnik in die Decke verstaut werden, dass sie fast doppelt so mächtig wird. Eigentlich paradox. Obwohl filigrane Konstruktionen theoretisch möglich wären, wird die gebaute Welt immer plumper. Lassen wir Tivadar Puskas in Reflexe nochmals zu Wort kommen und fragen nach. Warum wollen zu wenig junge Menschen Ingenieur werden und warum hat der Ingenieur eigentlich einen so schlechten Ruf?
Nach dem Zweiten Weltkrieg oder in der Wiederaufbauphase oder beim Bau, vielleicht noch früher bei den Eisenbahnen, ich denke da an die Rätische Bahn, an die unzähligen Brückenbauwerke, die sich elegant in den Landschaftskörper einschmiegen, die sehr sorgfältig geplant wurden, weil die Mittel auch sehr rar waren und teuer. Und da musste man gut überlegen, welche Linienführung wählt man und welche Möglichkeiten hat man mit diesem Material, diese und diese Spannweite zu überbrücken. Da war eine hohe Reflexion und es war ein Stellenwert, dass ein Fortschritt erreicht wird. Also ein Gebiet wird touristisch erschlossen. Oder bei den Autobahnen werden damals in den 60er Jahren, das weiß ich noch, hat mein Vater war selber Autobahnbauer. Da war das eine Riesensache, 1967, als das Teilstück in Kanton Solothurn gebaut wurde und ein Baustein war, zwischen Bern und Zürich direkt eine Straßenverbindung zu haben. Das denkt man heute gar nicht. Heute regt man sich auf, wenn man dann irgendwo 5 Minuten oder 10 Minuten warten muss, weil diese Bahnstraßenbauten damals nicht für so eine große Dichte ausgelegt waren und man versucht irgendwo überall die Nahtstellen zu vergrößern und das ist einfach in der Gesellschaft nicht so hoch geschätzt, es muss einfach funktionieren. Also die Gesellschaft heute, denke ich, die bewegt sich mehrheitlich auf einer User-Ebene. Also wir verlangen einfach, dass etwas geht. Aber wir fragen nicht, warum es geht und welchen Preis wir bezahlen dafür. Und dieses Denken, das kommt erst. Und ich glaube, es gibt eine Gegenbewegung. Es wird eine Gegenbewegung geben, dass sich mehrere Leute fragen, ja, nicht nur aus politischen Gründen, brauchen wir jetzt diese zweite Tunnelröhre durch den Gotthard oder brauchen wir sie nicht? Ist es ein Politikum oder ist es eine technische Notwendigkeit oder ist es eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit? Das sind so ganz andere Fragen. Also heute der Ingenieur, der muss nicht nur auf die Kommastellen rechnen können, das ist nicht einmal so wichtig, er muss plus minus genau sein, aber er muss auch den Kontext sehen. Er muss auch eine, sagen wir jetzt mal, emotionale Intelligenz entwickeln. Er muss ja verstehen, ja, warum braucht jetzt dieses Teilstück Autobahn noch oder warum sollen wir diese Infrastruktur leisten oder was bauen wir jetzt für Energiekraftwerke? Das braucht eine Sensitivität, die über das rein Mathematische ausgeht. Und ich denke, die jüngeren Generationen, die werden in dem auch geschult.
Aber haben jetzt nicht gerade die Ingenieurswissenschaften, Ausbildung, der Studiengang, Ingenieur zu werden, dass die auch Nachwuchsprobleme haben, dass es ja offenbar nicht so wahnsinnig attraktiv ist, diesen Beruf zu erwähnen? Sie haben vorhin das schöne Bild gewählt, quasi der Taschenrechner des Ingenieurs. Ich könnte es vielleicht noch so ein bisschen auch so zuspitzen, eben das Nichtwissen und vielleicht auch so ein bisschen ja, für eine Form der Umweltzerstörung zuständig oder verantwortlich sein.
Luigi Snozzi hat mal gesagt, jeder Eingriff ist Zerstörung, darum zerstöre mit Verstand. Und das heißt, wir müssen uns einfach überlegen, wenn wir etwas bauen oder etwas kreieren, welchen Preis hat das für die Umwelt? Und das überlegen wir uns heute. Da spreche ich für die ganze planende Branche, dass das ein wesentlicher Einfluss ist und nicht nur einfach das Objekt selbst, sondern der ganze Kontext herum. Ich denke, es ist eher ein gesellschaftliches Problem, dass die Jungen vermehrt in den mathematischen Fächern vielleicht ein Interesse geweckt werden soll, in Physik, Mechanik, Mathematik, schon im Gymnasium oder in den Primarschulen, damit das Interesse für den Beruf Ingenieur wieder stärker wird. Vielleicht war das früher höher, ein Interesse daran, wie etwas funktioniert. Ein Ingenieurdenken muss man entwickeln. Und die Gesellschaft ist halt etwas angehalten durch die vielen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir nur benutzen, aber nicht überlegen, ja, wie geht denn das wirklich?
Jetzt haben Sie vor diesem Gespräch, wir sitzen ja immer noch hier im Foyer des Theater Basel, haben Sie mir, und da habe ich gestaunt, aus Ihrer schönen kleinen Tasche ein ziemlich großes, ledereingebundenes Buch hervorgenommen. Vielleicht können Sie das wieder hervornehmen, Herr Puschkas. Ah, es liegt hier auf dem Tisch mit weißen Seiten, aber die sind mit Notizen voll, mit Skizzen, auch mit Visitenkarten. Was ist das für ein Buch, das Sie mit sich herumtragen, darin blättern und sehr vergnügt jetzt auch lächeln, wenn Sie hier blättern? Es kommen Erinnerungen.
Ja, es ist eigentlich mein Notizbuch, mein Taschenbuch. Da drin sind die Projekte, an denen wir planen, die wir bearbeiten. Da sind Ideen für neue Wettbewerbe. Es sind auch konstruktive Details von einem Schwimmbad, von einem Beckenrand, wie man den abdichtet, bis zum Hochhaus, wie ein Hochhaus funktionieren soll, ob es jetzt mit Kernen stabilisiert ist oder mit Rahmen oder wie man einen Balkon anschließt an eine Holzdecke. Es sind so Skizzen, ein Verständnis, wie eine Pilzdecke funktionieren soll. Also ich brauche das in der Diskussion mit dem Architekten beim Entwurf. Und wenn man dann zusammen am Tisch sitzt und dann zum Beispiel eine raumhaltige Struktur entwirft, dann denken wir Ingenieure eben nicht nur, Sie haben jetzt gesehen, es sind nicht viele Berechnungen da drin, es sind viele Texte und es sind viele Skizzen. Die Berechnung, die findet dann vielleicht später statt, also sicher später statt im Büro. Es ist eine Art der Kommunikation, um etwas zu entwickeln, ein Gebäude zu entwickeln.
Was mir jetzt aufgefallen ist, vielleicht stimmt das nicht, aber dass die meisten Skizzen sind Bleistift und Farbstift und das Geschriebene, das ist irgendwo Tusche oder Kugelschreiber. Warum diese Aufteilung?
Das Bleistift, das kann ich dann vielleicht nochmal ausradieren und noch etwas korrigieren, wenn ich es auch nicht mache oder durchstreichen. Es ist auch so etwas eher Provisorisches. Es ist ja noch eine Skizze, es ist noch ein fertiger Plan. Der fertige Plan ist dann in Tusche gezeichnet, oder? Und das mit Bleistift gezeichnete ist noch etwas weich und lässt auch noch Interpretationsspielraum offen. Und das ist auch noch wichtig, weil es noch nicht vielleicht fertig gedacht ist. Oder wir entwickeln ja ein Gebäude manchmal über Jahre und dann blättert man nach, was hat man früher mal gedacht oder mindestens die letzten Wochen zurück und nimmt das hervor und verfeinert es wieder, zeichnet es neu auf. Ja, die Planung, die geht natürlich nicht linear, das sind nicht lineare Prozesse, das sind interaktive Prozesse und zwischen dem Bauherrn und dem Architekten und uns Ingenieuren, wie auch wir zwischen den Architekten, das ist sehr ein sehr interaktiver Prozess. Und das sind dann einzelne kleine Bausteine, die dann zu einem Ganzen führen sollen.
In Ihrem wunderbaren Buch, in Ihrem Denkbuch, Skizzenbuch, Aufschreibbuch haben Sie eben gesagt, auch eben die Gedanken über ein Hochhaus. Das können Sie mir vielleicht jetzt mal die Zeichnungen erklären, was Sie jetzt hier gedacht haben.
Es sind drei Hochhäuser konkret jetzt. Eines ist etwa 100 Meter hoch, eines 60, eines wird 40 Meter hoch. Sie stehen auf einem Platz. Darunter gibt es natürlich eine Erschließung, es gibt eine Nutzung, einen Sockel. Und die Frage ist dann die gewesen, wie situieren wir dann die Wohnungen? Und das haben wir dann mit dem Architekten, die Skizze ist jetzt nicht da, skizziert. Also wie ist die Erschließung, wie ist die Stabilisierung des Gebäudes, aber wie ist die Erschließung der Wohnungen, wo sind die Nasszellen, wo sind die Küchen? Wir haben uns da bei dem Projekt entschieden, dass wir nur den Erschließungskern betonieren und die Fassade tragend ausbilden und der innere Teil möglichst flexibel ist. Der Investor weiß, oder der denn das baut, weiß noch nicht, baut er jetzt zweimal dreieinhalb Zimmerwohnungen oder drei Zweizimmerwohnungen. Also das kann noch variieren und da möchte man den Freiraum lassen in der Phase der Entwicklung. Später natürlich nicht mehr.
Jetzt, wenn wir hier in Reflexe auf die Hochhäuser zu sprechen kommen, ganz am Schluss, man hat ja das Gefühl, dass für Architekten ist das nicht ganz, aber so etwas wie das Nonplusultra, ein Hochhaus, ein wirklich hohes Haus zu bauen, als Signal, als Herausforderung. Wie ist das jetzt aus der Sicht des Ingenieurs? Ist das auch so das ganz Kribbelnde oder ist das beim Ingenieur eher die Brücke?
Ja, es sind beide. Traditionellerweise ist es die Brücke. Im Unterschied vielleicht zum Hochhaus hat bei der Brücke im Planungsteam der Ingenieur den Lead. Das ist gut so, denke ich, weil viele Brücken eben aus der Idee der Funktion kommen. Sie überspannen einen Fluss oder ein großes Tobel oder zwei Dörfer oder Städte. Das sind natürlich auch städtebauliche, architektonische Aspekte und die müssen im Ganzen betrachtet werden. Aber ich denke, bei den Brücken ist immer noch der Ingenieur, der aus der Logik kommend, der Beanspruchung die Form bestimmt, hauptsächlich bestimmt und mit dem Architekten dann feiner kreiert oder also einfach fein justiert, sagen wir, das ist vielleicht justieren oder abstimmen ist dann das richtige Wort. Beim Hochhaus ist es umgekehrt, da ist der Architekt federführend. Er kreiert das Volumen, er kreiert auch die Raumaufteilung und der Ingenieur versucht aus diesen vielen Thesen, die es dann da gibt, eine adäquate Struktur zu finden mit dem Architekten zusammen. Und die Struktur, das ist wie beim Menschen die Wirbelsäule, die muss eben auch gut funktionieren, nicht? Also es ist nicht nur die äußere Haut, es ist auch der Knochenaufbau, der wichtig ist, dass ein Gebäude wirklich gut ist. Und die Zusammenarbeit als Architekt und Ingenieur, das ist natürlich etwas vom Spannendsten oder Anregendsten zu Beginn eines Bauwerks oder miteinander etwas da zu kreieren. Hochhaus oder Brücke, das sind die Schokoladeseiten unseres Lebens.
Die Brücke und das Hochhaus, die Paradedisziplinen der Ingenieure. Sie hörten den Ingenieur Tivadar Puskas hier in Reflexe. Am Mikrofon war Karin Salm.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.